Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute ist Freitag, das heißt Linus Time und deswegen freue ich mich erneut, hier auf der anderen Leitung des Mikrofons zu begrüßen, den wunderbaren Robin aus München. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Manu.
Freut mich sehr, wieder mit dir über die News der Woche zu plaudern. Unser Konzept ist ja hier immer, jetzt nicht über irgendwelche neuen Trailer oder Releases zu sprechen, was man sonst so als Gaming-News bezeichnet, sondern wir wollen auch immer ein bisschen Blick über den Tellerrand und in die Branche werfen und gewisse Themen uns herauspicken, über die wir dann auch ein wenig diskutieren können und sie für euch einordnen und kommentieren. Und das ist unser Konzept, das hat sich auch bewährt und deswegen freue ich mich sehr, dass du ein kleines Update mitgebracht hast. Wir hatten schon mal über Nintendo gesprochen, dass die nicht so erfreut immer sind, wenn irgendwo auf der Welt Leute ihre alten Spiele kuratieren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, indem sie ROMs hochladen. Kann man natürlich aus Copyright-Gründen auch ein bisschen verstehen, aber das hatten wir damals auch besprochen, helfen solche ROM-Seiten natürlich auch immer ein bisschen überhaupt dieses Erbe zu bewahren von Spielen, die vielleicht dann physikalisch irgendwann nicht mehr existieren. Also da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil die Spielehersteller selber sich sehr wenig um die Kuration ihrer Spiele kümmern. Und da hast du ein Update mitgebracht über diese eine ROM-Seite, die damals verklagt wurde.
Genau, und zwar war das diese LoveROMs bzw. LoveRetro.com oder .co. Und die haben sich jetzt gerichtlich geeinigt, nachdem diese, oder ich glaube außergerichtlich geeinigt, die müssen 12 Millionen US-Dollar zahlen aufgrund ihres Copyright-Infringements. Und das ist eine relativ hohe Summe, aber erstaunlicherweise kann es natürlich sein, dass diese Summe gar nicht wirklich so hoch ist, weil das bezieht sich oft auch wirklich darauf, das war ja eine Firma und je nachdem, wie viel Geld die tatsächlich haben, können sie das auch nur überhaupt bezahlen. Also wenn das jetzt irgendwie eine Summe ist, die völlig, diese 12 Millionen, ich glaube nicht, dass die 12 Millionen auf dem Konto liegen haben, aber da ist Nintendo natürlich sehr bedacht darauf, dass die Außenwirkung ist, wir lassen sowas nicht zu. Die sind bekannt dafür, dass sie ihr Copyright relativ hart nachverfolgen und das gehört auch so zum Copyright dazu, das haben wir beim letzten Mal auch diskutiert, dass wenn man es nicht verteidigt, dass es quasi verfällt. Selbst wenn es für diese Produkte keine anderweitige kommerzielle Auswertung gibt, was ich einerseits ein bisschen seltsam finde, weil ich meine, wenn ich was nicht verkaufe, dann kann mir dadurch eigentlich kein wirtschaftlicher Schaden entstehen, dadurch, dass es jemand anders verkauft oder kostenlos anbietet. Entsprechend ist das so eine in meinen Augen so ein bisschen eine wackelige Argumentation zu sagen, ich habe ja wirklich einen Schaden, der mir dadurch entstanden ist, aber in dem Fall geht es einfach wirklich nur darum, wir verteidigen unser Copyright bis ans Ende dessen Wirkungszeit, was glaube ich 75 Jahre nach Ursprung sind. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube bei manchen Sachen geht es um wann der Autor gestorben ist, ab dem Zeitpunkt quasi, aber ich glaube bei Videospielen ist es ab dem Schaffungszeitpunkt sind es glaube ich 75 Jahre, die Copyright haben. Also weil selbst obwohl es schon sehr wirklich sehr alte Spiele sind, ist da noch ein bisschen Zeit hin.
Ja, also Nintendo selber sagt ja auch, Zitat, das Aufkommen von Emulatoren, die zum Spielen von illegal kopierter Nintendo-Software entwickelt wurden, stellt die bis heute größte Bedrohung für das geistige Eigentum von Videospielentwicklern dar, Zitat Ende. Und ja, das ist natürlich schon, klingt sehr aggressiv natürlich und ich finde auch, dass Nintendo da deutlich aggressiver vorgeht als andere Spieleinhaber.
Ja, also ich, ehrlicherweise glaube ich das jetzt so 100% nicht, dass das wirklich so irgendwie ihr größtes Problem ist. Also ich glaube gerade so die Konsolen und dieser Online-Zwang bei einigen Games oder sowas haben die Piraterie vor allem auch in dem Bereich irgendwie komplett eingeschränkt. Ich glaube nicht, dass man, es gibt keine Emulatoren für die neuesten Generationen. Also ich glaube, es gibt keinen funktionierenden Switch-Emulator, es gibt keinen funktionierenden Wii U-Emulator. Das bezieht sich wirklich nur auf sehr alte Spiele, die teilweise einfach auch physisch wirklich nicht mehr erhältlich sind, also selbst irgendwie im Gebrauchtmarkt nicht mehr da sind. Und ich finde es auch, also ich fände es schön, wenn man irgendeine Regelung finden könnte, auch seitens der Hersteller, mittels derer man irgendwie zum Beispiel die sowas wie Sammlungen oder sowas ermöglichen kann, dass die es zu einem Archivzweck auch irgendwie haben. Also ich weiß, dass es zum Beispiel viele Bestrebungen gibt jetzt auch, da gibt es übrigens auch ein Budget dafür. Ich hoffe, dass das auch bald für sowas hergenommen wird, für eine Computerspielsammlung. Und es gibt ja zum Beispiel das Deutsche Computerspielmuseum in Berlin, die haben schon relativ viel. Aber es geht auch darum, dass die nicht nur irgendwie gezeigt oder dass die irgendwo in einem Archiv liegen, sondern dass die zum Beispiel auch zum Zwecke der Forschung auch zugänglich gemacht werden. Und da reicht da dann in Anführungszeichen ein Emulator dafür, dass man irgendwie nur inhaltlich diese Spiele nochmal analysieren kann und zugänglich macht. Und ich finde, gerade für solche Zwecke, wenn man sagt, der Archivierung und der Wissenschaft zugänglich zu machen, wäre das eigentlich schon sehr sinnvoll. Und da sind auch gerade die Emulatoren halt, leisten da einfach ein Löwendienst, weil man da eben sowas wie diese Hardware nicht in Schuss halten muss, was wirklich, wirklich schwer ist. Also gerade diese alte Hardware, ja. Es gibt keine Ersatzteile mehr dafür. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da so rigoros verhält.
Ja, also ich verstehe es natürlich, dass die das machen. Sie müssen es ja, sie sind ja quasi auch ein bisschen juristisch dazu gezwungen, das hast du ja ausgeführt. Aber ich fände es halt gut, wenn die Publisher sich da einfach beteiligen würden an solchen Archivierungsmethoden. Dass sie halt einfach sagen, hier, also ich war bei Nintendo in Deutschland, natürlich stehen da im Regal auch irgendwie der Virtua Boy und solche Geschichten. Ja, also die haben natürlich schon auch meistens irgendwelche eigenen Archive, aber ganz oft gibt's ja auch diese Meldung, ja nee, den Quellcode von Resident Evil 2, den hat keiner mehr. So, weißt du, da schlägt's mir irgendwie, da fällt mir die Kinnlade runter, so ist besser. Da fällt mir die Kinnlade runter, wenn ich dann denke, dass so ein wichtiges Spiel innerhalb dieser Branche, ja, was so viele Entwickler geprägt hat, dass da der Quellcode nicht mehr existiert, das ist einfach völlig absurd. Und ich finde, es sollte einfach ein Automatismus werden bei Spielepublishern, dass die sagen, hier, wir haben ein neues Spiel veröffentlicht, wir schicken eine Version oder eine neue Hardware oder so, wir schicken eine Version an ein Museum und die kümmern sich um die Archivierung, die pflegen das. Und ich glaube, wenn du jetzt ein neues Gerät bekommst, also wenn du eine neue Hardware und ein Spiel bekommst, dann, und du weißt halt von Anfang an, du bist dafür zuständig, das zu kuratieren und am Laufen zu halten, dann kannst du damit, glaube ich, wunderbar arbeiten und das über wahrscheinlich 100 Jahre irgendwie laufen lassen, weil das ja dann nicht im Dauerbetrieb ist. Du kannst irgendwie Backups irgendwie erstellen und so weiter und so fort. Also das fände ich halt einfach super, wenn sich da alle Publisher zusammen beteiligen würden an so einer großen weltweiten Stiftung, die dann irgendwie sich um die Spiele kümmert und das nicht jetzt so nur so auf Länderebene passiert, wie das jetzt halt hier in Deutschland ist.
Ja, also ich glaube, das Schwierige ist da eine neutrale Instanz zu finden, der man das dann so in Anführungszeichen zutraut. Ja. Das ist halt das Schöne, dass wir das hier in Deutschland zum gewissen Grad haben. Also da einerseits gibt es das Computerspielmuseum, aber auf der anderen Seite auch die Stiftung Digitale Spielkultur, die da einfach aktiv ist. Und muss man auch dazu sagen, eine der größten Computerspielsammlungen der Welt hat die USK, nachdem sie den Titel prüft und es bei ihnen im Regal steht.
Aber also natürlich nur Spiele, die in Deutschland erschienen sind, die dort eingereicht wurden. Das ist ja ein freiwilliger Prozess. Natürlich
dann auch kein Source Code und sowas. Also ich fände das schon auch schön, wenn man diese Sachen bewahrt, aber auf der anderen Seite, der Entwicklungsalltag ist halt so, du bist froh, wenn das Ding fertig ist und den Source Code, den letzter irgendwo mal, der wird auf irgendeiner Platte verrotten und die kommt dann auch irgendwann mal in den Schrank und dann wird es irgendwann weggeschmissen. Also ich glaube, von den meisten Sachen gibt es einfach keine Backups mehr, ehrlicherweise. Und selbst wenn es die gibt, dann ist es oft so, dass die halt irgendwie alle auf irgendwelchen, dann müsstest du eigentlich den kompletten Rechner, so wie er ist, irgendwie auch direkt mit ins Archiv stellen, weil dank irgendwelcher Updates oder sowas funktioniert die Software, auf dem es dann ursprünglich gemacht wurde, nicht mehr und so. Also gerade, wenn du dann so in diese Konsolengeneration etwas tiefer einsteigst, die Dev-Kits, die es da damals gab, die sehen völlig verrückt aus. Das sind irgendwelche Serverschränke. Also ich glaube, diese PS1-Dev-Kits, die sind legendär hässlich und unpraktisch. Und solche Sachen, die kommen halt dann auch in die Jahre, wenn das dann kaputt geht, dann, du kannst ja nicht irgendwie dann irgendwie 5 Rechner oder 5 Dev-Kits aus der Generation irgendwie aufheben und selbst da geht auch irgendwann das 5. drauf. Also es ist schwer, dieses, gibt's glaube ich auch ich weiß leider nicht mehr, wie die Stelle hier heißt, ich meine, das ist irgendwo irgendwie in Karlsruhe, war irgendwie ZKM oder irgendwie sowas, die sich nur um die Archivierung von digitalen Gütern kümmern. Und die halt irgendwie auch die Aufbereitung und die Erhaltung von so Systemen irgendwie versuchen, das zu verbessern und da Techniken zu entwickeln. Die sind auf der ganzen Welt dafür berühmt. Das ist auch eine deutsche Institution, die halt wirklich dafür bekannt ist, dass sie dieses Archivieren perfektioniert haben, beziehungsweise dass sie wirklich so gut wie alle Geräte irgendwie haben. Und ich glaube, dass die auch relativ große Advokaten für dieses ROM-System sind oder für dieses auch digitale Nacharchivieren und nicht im Originalzustand, weil der einfach doch irgendwie fragil ist. So Magnetbänder zerfallen irgendwann und so. Obwohl, das sind sogar noch die am besten halten. Aber auch so Festplatten vergessen, in Anführungszeichen.
Irgendwie. Naja, und jetzt haben wir nur über die physikalischen Releases gesprochen. Also stell dir einfach nur mal vor, Steam existiert irgendwann einfach nicht mehr, geht pleite. Die haben ja gesagt, dass sie dann die Sachen zur Verfügung stellen, ohne DRM quasi. Aber ja, kann ja auch mal eine Bombe irgendwie drauffallen oder was auch immer, wenn da irgendwie das Zentrallager abfackelt. Was weiß ich. Also es kann ja passieren, dass dann irgendwie diese ganzen Digital-Releases irgendwann nicht mehr da sind, weil es halt keine archivierte Steam-Version irgendwo gibt, so wie ich. Also, weißt du, so eine unabhängige Einrichtung, die halt staatlich gefördert ist, wo alle Digital-Releases dann auch gesammelt werden, weil das ist zum Beispiel, da ist die USK zum Beispiel nicht mehr für zuständig aktuell. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Also da geht es dann ja schon los und von den ganzen Apps, die auf iOS released werden, selbst ich habe schon einige Apps jetzt in meiner kurzen Lebensphase erlebt, die irgendwann einfach unter iOS 12 nicht mehr funktionsfähig waren und einfach nicht mehr abspielbar sind. Das heißt, das geht nur noch, wenn du irgendwo ein Gerät hast, wo iOS 6 oder irgendwas drauf war, da geht's ja schon los. Also der Zyklus der Haltbarkeit der Spiele bei rein digitalen Releases, der wird ja auch immer kürzer. Und wie oft lesen wir auch, dass EA irgendwelche Server abschaltet. Du wirst nie mehr erleben, wie sich FIFA 9 online gespielt hat zum Beispiel. Ja? Das sind einfach große Themen, die da uns, glaube ich, auch noch ein paar Jahre beschäftigen werden. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von den ROMs. Deswegen kommen wir mal wieder zurück zum Thema und wechseln, glaube ich, einfach zur nächsten News. Da gibt es jetzt auch keinen fließenden Übergang. Wir haben es betitelt unter dem Stichwort heute bei THQ kauft ein.
Das ist ein sehr schöner Jingle. Ich glaube, den lassen wir uns auch bezahlen.
Ja, THQ Nordic heißt es natürlich. Die Nordic Games Leute haben ja irgendwie einen richtig dicken Investor im Hintergrund, beziehungsweise der Eindruck prägt sich zumindest auf oder drückt sich auf. Die haben ja nicht nur die Marke THQ gekauft damals, vor einigen Jahren jetzt, glaube ich, schon, und nennen sich seitdem THQ Nordic, um dort die ganzen alten Spielelizenzen, sondern irgendwie jede Woche gibt es eine neue Meldung, was THQ Nordic jetzt wieder gekauft hat. Also da muss ein richtig dicker Geldgeber dahinter stehen. Und die zwei neuen Akquirierungen sind Coffee Stain Studios und die Bugbear Entertainment. Bugbear kennt man von Flatout und die haben neulich auch das wunderbare Wreckfest gemacht für PC, was jetzt demnächst auch für Konsolen kommt. Also eine richtig gute Akquirierung und diesmal auch tatsächlich zwei Firmen, die noch sehr aktiv sind. Oft ist es ja bei THQ Nordic so, dass man denkt, ach, die gibt's auch noch, oder okay, das haben sie jetzt nur die Markenrechte gekauft von irgendeinem dubiosen Spiel, was vor 12 Jahren mal erschienen ist, wo man denkt, okay, da wird vielleicht ein neuer Teil gemacht. Das sind jetzt wirklich zwei aktive Entwicklungsstudios, die auch wirklich noch Spiele entwickeln. Coffee Stain kennt man von dem Goat Simulator und die entwickeln auch gerade so ein neues Spiel, wo auch einige Leute ganz heiß drauf sind. Also von daher ein bisschen jetzt eine Veränderung bei dem Einkaufsprozess.
Ja, vor allem, weil das Firmen sind, die aktiv gerade Projekte in der Pipeline haben und die auch wirklich irgendwie heftig Profit machen. Also THQ Nordic ist in wirklich viele Projekte jetzt auch aus Deutschland involviert. Also zum Beispiel Desperados ist ja auch irgendwie THQ Nordic und die sitzen hier, die haben in Deutschland viel eingekauft und jetzt eben ihr internationales Portfolio nochmal erweitert. Was bei den Verkäufen auch immer ganz interessant ist, also das kann ich eben nur mal empfehlen, sich das mal tatsächlich durchzulesen, wie sowas ausschaut, weil THQ Nordic nämlich eine schwedische Firma ist und in Schweden muss man all diese Prozesse sehr weit offenlegen. Also das heißt, da muss man sagen, okay, wie viel wurde dafür gezahlt, was sind die grundlegenden Vertragsbedingungen und wie ist sowas strukturiert, ist, glaube ich, mal ein ganz interessanter Einblick, um zu gucken, wie sieht sowas aus, was sind deren in Anführungszeichen Gedanken dahinter. Also man kann immer, es gibt so eine Section, die heißt Background and Reasons und das ist ganz interessant, weil da steht quasi einfach drin, warum THQ Nordic gesagt hat, wir glauben, dass das interessant ist. Und in dem Fall sagen die, ja, die haben eine starke eigene IP, die haben so und so viele Dinge noch in der Entwicklung, sie haben in der Vergangenheit so und so viele Millionen schwedische Kronen verdient, die man praktischerweise einfach so knapp durch 10 teilt und dann ist man bei Euro. Es ist tatsächlich interessant, das zu lesen, weil dadurch, dass die eben, da sind quasi die kompletten die Jahreszahlen von denen, die Jahreskennzahlen von denen auch offen. Also man kann sich angucken, was haben die verdient. Und dementsprechend fand ich das eigentlich sehr interessant. Also jetzt der Verkauf zum Beispiel von Coffee Stain waren 30 Millionen Euro um den Dreh. Und die gehen davon aus, dass sich das innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre amortisiert. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ein Einkauf, von dem du ausgehst, dass er in 3 bis 5 Jahren sich wieder komplett gerechnet hat. Und das ist gerade aus dem Investment-Sicht, ist es eine unfassbar kurze Zeit, in der man sein Geld wieder verdient. Klar, da ist ein Risiko dabei, dass diese Games, die sie produzieren, dass die floppen. Gerade bei Coffee Stain hat man gedacht, dass die so ein One-Hit-Wonder sind, dass den Goat Simulator, den wird keiner irgendwie, der Goat Simulator 2, den kauft keiner, weil es ein Novelty-Game war quasi, also war irgendwie was einmal lustig war und beim zweiten Mal vielleicht irgendwie nicht mehr so witzig. Aber auf der anderen Seite porten die das gerade auf jede Plattform, die es nur irgendwie gibt. Also ich glaube, der Switch-Port ist auch angekündigt, endlich. und ich glaube, dass die halt auch deswegen ein sehr, sehr, am Anfang dachte man, ja, da wird nichts draus. Und jetzt haben sie aber irgendwie auch noch sowas wie, ich glaube, Sanctum ist auch von denen und Deep Rock Galactic ist auch, auch von denen. Das habe ich eine Weile sogar gespielt und ich fand es ziemlich cool. Also war erstaunt, was für ein polished Spiel ist und auch wie groß die Community ist. Also die haben noch ein paar andere Eisen im Feuer und gerade auch Titel, die ein bisschen mehr auf Long-Term gehen, also so Games as a Service als Stichwort, so von wegen, ich habe nicht nur einfach ein Spiel, das bringe ich raus und verkaufe, sondern ich habe viele Spiele, die über eine längere Laufzeit Geld generieren. Mhm. Und ja, also was da bei dieser Transaction so, worauf man nochmal gucken kann, ist dieses...
Gucken kann?
Ja, da kann man mal richtig drauf gucken. Das sind die Milestones, also da wird quasi definiert, zu welchem Zeitpunkt welche Gelder nochmal fließen. Mhm. Und ich glaube, das ist cool zu sehen, weil das sind die wenigen, die was dazu sagen müssen, wenn sie was kaufen. Microsoft war jetzt auch einkaufen, aber die haben, die müssen das eben nicht so disclosen, und dementsprechend steht es da eigentlich ganz interessant drauf, auch wie so ein Deal normalerweise strukturiert ist.
Ja, gutes Stichwort, genau. Das war nämlich auch eine der großen Meldungen in den letzten paar Tagen. Obsidian Entertainment, die man vor allem kennt wegen dem wunderbaren Fallout New Vegas. Meiner Meinung nach immer noch das beste Fallout, was bisher erschienen ist von den modernen Fallouts. Und kennt man auch aus dem South Park Rollenspiel, also Obsidian und InXile Entertainment, zwei auf Rollenspiel spezialisierte Firmen, die haben auch einen neuen Besitzer, du hast es schon angedeutet, mit dem man vielleicht so nicht direkt gerechnet hätte. Also ich hätte gedacht, die kaufen auch, werden auch von THQ Nordic gekauft, aber Microsoft Studios hat bekannt gegeben, auf der Hausmesse, auf dieser XO 2018 in Mexico City hatten die so eine Hausmesse veranstaltet, so wie diese PlayStation Experience und so. Die fand am 10. November statt und da gab es die überraschende Meldung, dass Obsidian und InXile beide jetzt zu den Microsoft Studios gehören. Die haben ja auch auf der E3 neue Studios vorgestellt und gekauft. Also Microsoft ist da weiterhin sehr aktiv dran, diesen Plan umzusetzen, wahrscheinlich mehr und mehr exklusive Spiele zu bekommen, auch für ihre Konsolen und natürlich gleichzeitig für PC, weil diese zwei Firmen sind ja vor allem auch für PC-Spieler interessant. Also sowohl Obsidian als auch InXile haben gerade auf Kickstarter auch so ganz klassische Rollenspiele gemacht wieder. Obsidian ist ja auch schon lang dabei, die kennt man auch schon von den Star Wars Knights of the Old Republic 2, haben die gemacht. Also die haben einen sehr, sehr guten Ruf, beide Studios, und gerade unter PC-Spielern, so die noch diese klassischen Rollenspiele machen.
Ich glaube,
InXile zum Beispiel Torment, das neue Torment, oder Wasteland 2, aktuell haben die Bard's Tale 4 gemacht. Also von daher glaube ich ein sehr guter Einkauf, aber die Fans sind trotzdem so ein bisschen besorgt, weil es halt Microsoft ist. Aber ich glaube, das ist erstmal unberechtigt.
Also das ist halt immer die große Angst, ja, die werden geschluckt und werden und dann gehen sie irgendwie kaputt. Dazu kann ich nur sagen, auch ein Microsoft hat ein Interesse, dass genau diese Studios genau die Titel abliefern, die Fans sehen wollen. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn sie die dann auf.
Ja, aber seit dem Rare-Debakel glaubt man denen halt einfach nicht mehr so richtig. Also so eine Firma wie Rare zugrunde zu managen, ist halt auch schwierig.
Ja, aber die Frage ist tatsächlich, wie viel es dann von extern ist und wie viel die nicht vielleicht irgendwie auch schon irgendwie in Anführungszeichen kaputt waren. Aber ja, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, man in dem Fall ist, glaube ich, der Einkauf relativ klar, dass sie das einfach machen, um für ihre nächsten Konsolengenerationen einfach ein Exklusiv-Line-up zu fahren, dass du mit den Ohren schlackerst. Ich glaube, dass das einfach dass es beim letzten Konsolen-Launch nach hinten losgegangen ist und dass man sich deswegen halt insbesondere darauf vorbereitet, dass man sagt, okay, wir haben jetzt dann am Ende haben wir endlos viele Titel, auch gerade von so mittelgroßen Studios, also irgendwie Ninja Theory ist auch dabei. Das heißt, ich glaube, da könnten ein paar wirklich, wirklich coole Titel kommen. Und man bereitet sich, glaube ich, einfach auf einen fetten Exklusiv-Launch von seiner neuen Plattform vor. Also
ja, ich meine, Microsoft hat anscheinend halt endlich begriffen, dass eine Konsole sich nur mit Exklusivtiteln verkauft. Also wir reden ja nachher auch noch über die VGA, die Video Game Awards, und da sieht man auch wieder, wie krass das ist, einfach wenn man solche Spiele wie Spider-Man einfach exklusiv für sich hat, ja, oder die Uncharted oder God of War. Das sind so viele Titel als Spiel des Jahres nominiert, die halt einfach Sony-exklusiv sind, und sowas braucht Microsoft, wenn sie in der nächsten Konsolengeneration noch Bestand haben wollen innerhalb der Konsole und sich halt nicht nur auf den PC-Markt konzentrieren. Aber ich glaube, so ein Kauf von Obsidian und InXile ist gleichzeitig auch so eine Absicherung, falls man aus dem Konsolenmarkt mal aussteigt, weil das halt einfach zwei sehr, sehr starke PC-Spielemarken sind, und wenn man die bei sich exklusiv hat, kann man die, glaube ich, für beide Märkte gut verwenden.
Ja.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da ich meine, sowas wie Fallout exklusiv zu kriegen, wird schwierig, weil das halt einfach, das war ja eine Auftragsarbeit für Bethesda. Da wird Bethesda was dagegen haben, aber beide Entwicklerstudios haben ja halt auch eigene Marken, ja, die man dann eben wahrscheinlich exklusiv auch hat, weil man sie dann eben in-house produzieren kann. Also von daher bin ich sehr gespannt. Es ist noch nicht bekannt, an was für Spielen die beiden Teams gerade arbeiten. Das macht noch ein bisschen so wie so ein Überraschungsei. Was kommt da? Wird es dann exklusiv oder wie auch immer? Aber ich glaube, Microsoft hätte auch kein Problem damit, weil es halt einfach auch Geld abwirft, wenn jetzt Obsidian ein neues Fallout entwickelt für Bethesda oder mit Bethesda, wenn das dann auch für die PlayStation erscheint, dann verdienen sie da halt auch mit. Also da kann Microsoft ja eigentlich auch nichts dagegen haben. Von daher glaube ich, ein sehr guter Einkauf und beide Studios bleiben auch selbstständig im weitesten Sinne. Also Microsoft gehört das jetzt, die gehören zu den Microsoft Studios, aber das wird jetzt kein eine reine Akquisition werden, um die Entwickler zu kaufen, sondern die Marken als Studios bleiben auch und dürfen so selbstständig auch sich weiterentwickeln und weiter Spiele entwickeln.
Ja, es ist jetzt in den vielen Fällen halt auch so, dass die auf die existenten Strukturen zurückgreifen wollen. Also da geht es weniger darum, dass man sagt, wir haben hier tolle Titel, genau, und wir möchten, dass ihr die entwickelt. Das könnte man in einer anderen Kombination vielleicht sogar einfacher machen. Also wenn einem der Laden nicht gehört, dann ist das teilweise sogar einfacher, solche Verträge irgendwie zu unterschreiben, weil dann kann man auch von außen ein bisschen mehr Druck ausüben. Wenn du jetzt intern Druck ausübst, dann ist die einzige Wahrscheinlichkeit, dass du derjenige bist, der am Ende die Rechnung dafür zahlt. Also deswegen ist gerade, wenn du irgendwie so externe Produktionen haben willst, so eine reine Auftragsarbeit, dann ist es gar nicht mal so schlau, den Laden zu kaufen. Entsprechend, glaube ich, geht es da auch sehr viel mehr drum, wir wollen dieses Wissen von den Leuten, wir wollen die Strukturen haben, wir wollen deren Titel mit haben. Diese IPs sind auch mal ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir haben irgendwie jetzt uns damit so und so viele IPs gesichert. IPs sind mitunter einer der größten Werte in diesem Investment beim Studiokauf. Man überlegt sich immer, was hat das Studio? Klar, das hat Leute, aber die können gehen. Das hat ein gewisses Wissen und die haben eine gewisse Erfahrung und die haben eben die IPs. Und die IPs sind das Einzige, was dir quasi nicht davonlaufen kann. Und dementsprechend sind gerade so IPs, muss man auch mal ein bisschen gucken, welches Studio hat denn potenziell noch welche IPs und was könnte denn da kommen? Ich glaube, damit kann man sich dann so ungefähr seinen Xbox 720 oder wie die auch immer die nächste Absicht so ein bisschen ausdenken.
Ja, wenn die nicht 720 heißt, dann bin ich sauer. Ja? Und dann sollen sie bitte ein neues Snowboard-Spiel machen, wo man dann 720s macht, genau. Gut, aber kommen wir zurück nach Deutschland. Es gibt Neuigkeiten für die deutsche Games-Branche. Der Branchenverband Game hat, glaube ich, richtig die Sektkorken knallen lassen. Wir haben damals berichtet, dass die bei der Vorstellung eines möglichen Finanzierungsmodells für die deutsche Gamesbranche haben sie 50 Millionen Euro gefordert vom Bund, zu sagen, wir brauchen einfach mehr Games-Förderung in Deutschland, um die Branche voranzutreiben. Und jetzt ist der Haushaltsausschuss abgesegnet worden auf Bundesebene und tatsächlich, ein bisschen zu meiner Überraschung, wurde die komplette Summe von 50 Millionen Euro als Fördergelder bereitgestellt vom Bund. Und das ist, glaube ich, ein richtig großer Erfolg für den Branchenverband.
Also das ist vor allem ein Erfolg, mit dem in der Form keiner gerechnet hat. Ja. Weil das insbesondere und also wirklich Hut ab, dass man das geschafft hat. Die Sitzung ist, in der das passiert ist, ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass Sachen genehmigt werden, sondern eher, dass Sachen gestrichen werden. Also ist so in diesem Nachtragsrunde für den Bundeshaushalt ist das passiert. Das heißt, da hat davor jemand wirklich sehr gute Arbeit geleistet, dass es da zur Sprache kommt und ich bin überrascht, dass es wirklich auch die vollen 50 Millionen sind. Also ich dachte, man fängt da vielleicht irgendwie ein bisschen kleiner an. Aber die deutsche Gamesbranche erhält für das Jahr 2019 50 Millionen Euro an Fördergeldern. Das ist jetzt aber so, dass es ist quasi im Haushalt verankert, aber, jetzt kommt das große Aber, mit vielen kleinen Abers. Es gibt noch keinen Modus, in dem es verteilt wird. Also das heißt, es muss, muss noch irgendwie Richtlinien dafür geben. Gerade wenn du Förderung verteilst, musst du sehr strenge Richtlinien aufstellen und dann auch dafür sorgen, dass die Leute sie erfüllen.
Weil das kriegen ja einfach die Podcaster, oder? In Deutschland.
Wir genau, tun ja sehr viel für die Games-Branche. Insert Morgen kauft sich eine Insel mit sehr schnellem Internet. Und die Idee war, oder das Problem dabei ist, dass eigentlich Wirtschaftsförderung oder der Eingriff in einen funktionierenden Markt seitens der EU nicht gern gesehen wird. Und dementsprechend muss man auch immer gucken, wie verkauft man das. Ist dann oft über diese Kulturförderung oder über irgendeine, dass man sagt, ja, ist eine Strukturförderung oder sowas in der Art. Aber eine reine Wirtschaftsförderung darf es eigentlich nicht geben. Entsprechend müssen da jetzt noch Richtlinien verfasst werden, die EU dann am Ende noch absegnet. Also das heißt, irgendjemand in der EU kriegt diese Richtlinienkatalog und kriegt irgendwie den Vorschlag, so möchten wir, dass das passiert. Und dann muss jemand in der EU auch sagen, das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und wir machen das so. Damit macht ihr kein Schindluder. Das heißt, dann ist das quasi von der Seite abgesegnet. Und auf der anderen Seite musst du dann aber auch intern einen Prozess haben. Wer vergibt denn dieses Geld? Wie sieht so ein Antrag aus? Ich weiß, dass der Game, der hat da ein Modell, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Game ist halt ein Industrieverband. Und die Regierung hat schon nochmal Interesse, auch ihren eigenen Stempel da so drauf zu drücken und zu sagen, ja, Moment mal, also wir können ja nicht einfach nur erfüllen, was jetzt irgendwie einen Lobbyverband haben möchte. Wir möchten
das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass die Regierung sagt, ja, wir machen genau das, was der Lobbyverband sagt, siehe Autoindustrie.
Ja, also das kann schon auch passieren. Man muss dazu sagen, dass gerade wenn du so in diesen Stellen, ist es oft nicht einfach, irgendwie auch da überall bei Null anzufangen. Deswegen nimmt man da auch gerne irgendwelche Vorlagen, die man bekommt. Oder man zum Beispiel auf der Regionalförderung ist ja so, da ist es an die Filmförderung angehängt. Da hat man dann ganz viele von den Richtlinien des Films übernommen, weil niemand möchte diese Dinger bei Null schreiben. Das kostet Zeit, Geld und viel Nerven. Und auch gerade diese EU, die Reglementierung durch die EU ist nicht leicht. Die EU, wie jeder so aus der Popkultur kennt, ist einfach eine Institution, die sehr viel mit Paragraphen sich auskennt und viele verschiedene Sachen auch sich auch wünscht. Und dementsprechend muss man da eben relativ viel Arbeit leisten, dass das dann am Ende in einem Parlament durchgeht und man dann sagen kann, okay, ja, das sieht aus, als wäre es eine Förderung, die nicht so sehr in den Wirtschaftskreis eingreift. Ich glaube, da kann man auch immer auf Frankreich zeigen und sagen, schau mal, in Frankreich gibt es so eine Art Förderung auch. Oder auch in UK gibt es relativ starke Förderungen in der Richtung. Und dementsprechend könnte man dann immer sagen, ja, wir holen da eigentlich nur auf. Das war auch eines der großen Argumente des Game, was, glaube ich, auch sehr gut gezogen hat, dass man sagt, eigentlich sind wir hier nur mit Aufholarbeit beschäftigt. Wir wollen hier nichts machen, was in irgendeiner Form darüber hinausgeht.
Ja, lass uns mal über diese übergeordnete Ebene, also wie die Gelder jetzt verteilt werden, das wird dann abzuwarten sein. Ich glaube schon auch, dass es ein wichtiges Signal ist. Wie würdest du es denn einsortieren? Ist das genug, dieses Geld? Also können wir damit jetzt wirklich arbeiten als deutsche Branche? Also nicht wir, sondern die deutsche Branche. Können wir jetzt auf sowas, ich sag's mal plakativ, auf so ein deutsches GTA oder ein deutsches Assassin's Creed schon hoffen? Bei 50 Millionen, wenn sich das über mehrere Studios verteilt und ich sag jetzt mal, da geht vielleicht mal eine Million oder so an ein Studio, damit kann man noch keinen Witcher 3 aus Deutschland bringen, oder? Also ich meine, das ist trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein, auch wenn es natürlich ein positives Signal ist insgesamt.
Also ja, es ist in Anführungszeichen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auf der anderen Seite, wenn man die Umsatzzahlen und sowas, die derzeitigen anschaut, dann ist es entsprechend von dem, was da gerade passiert, ist es ein ziemlicher Batzen an Geld, der da passiert. Also so verhältnismäßig ist es eine relativ hohe Förderung zu dem, was eigentlich die Branche sonst so abwirft. Ich glaube, dass es vor allem ein sehr unterschwelliger Standortvorteil ist. Also das ist was man, diese 50 Millionen, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es ein Projekt geben wird, in das 50 Millionen gepumpt werden, sondern es ist vielmehr so, dass es eine von diesen berühmten automatischen Förderungen ist. Also das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich plane einen Titel und der kostet mich irgendwie 5 Millionen Euro, dann kann ich davon 50 Millionen, es ist ein abgestuftes Modell, also das heißt, ich kann bis 2 Millionen Euro Gesamtbudget kann ich 50% beantragen und bis 8 Millionen Euro kann ich 25% beantragen. Also nehmen wir mal an, ich habe irgendwie mein 2 Millionen Budget, ich möchte einen Titel produzieren, dann kann ich zu einem Publisher gehen und sagen, folgendes, das Spiel, das kostet dich 2 Millionen Euro und dann sagt er, weiß nicht, ob ich das mache und dann sagst du, aber der Staat zahlt dir davon 1 Million.
Und man muss dazu sagen, das ist wirklich Geld, was man dann behalten darf. Also es gibt ja auch so Sachen, um quasi was vorzufinanzieren, dass man ein Budget bekommt und das dann aber wieder zurückzahlen muss. Solche Fördertöpfe gibt es ja schon ganz viele. die man eben auch nicht zurückzahlen muss, wenn es halt dann irgendwie floppt oder so. Aber dieses Geld ist wirklich komplett ausgeschüttet. Da muss nichts zurückgezahlt werden.
Richtig, also bei dem, da handelt es sich um einen Zuschuss und die anderen Sachen sind sogenannte bedingt rückzahlbare Darlehen. Das heißt, das sind Darlehen, die sind zinslos in den meisten Fällen, die werden dir gewährt und die musst du nur zurückzahlen, wenn du am Ende einen Gewinn erwirtschaftest. Also auch tatsächlich, selbst wenn du laufende Kosten und sowas noch davon abziehst, am Ende musst du einen Gewinn erwirtschaften und musst es dann aber zurückzahlen. Gerade bei dem Game-Modell rechnet man sehr stark vor, was denn dieser Gewinn pro investiertem Steuereuro ist. Also man schaut, dass man da diesen berühmten Hebeleffekt in irgendeiner Form aufzeigt. Und der ist, da zeigt man immer gerne nach Frankreich, weil die haben es tatsächlich geschafft, den Hebeleffekt so irgendwie in so knapp, ich glaube, die fast das Vierfache von dem, was da auf 1 Euro irgendwie reingekommen ist, dass da nochmal so viel Umsatz damit gemacht wurde. Das heißt, der Staat investiert nicht einfach nur, der gibt das Geld her und sieht es nie wieder, sondern man kann quasi dann so rechnen, wie viele zusätzliche Steuereuro denn dann reinkommen, wenn andere Firmen dann auch irgendwie mit dazu kommen. Und ich glaube auch, dass das, also ich glaube, das ist keine Milchmädchenrechnung, sondern ich glaube, dass das schon sehr real ist. Jetzt müssen wir gucken, ob wir es überhaupt schaffen. Und das, glaube ich, das wird eine der großen Herausforderungen, im ersten Jahr diese 50 Millionen auch abzurufen, weil man kann davon ausgehen, dass, das glaube ich auch so, das hat der Felix Falk auch in einem Interview gesagt, der Felix Falk ist der Vorsitzende vom Game. Und der meinte, man sollte sich darauf vorbereiten, dass es diese Förderung gibt, weil die dann quasi im Herbst 2019 kommt, wenn diese ganzen Prozesse durch sind, kann man Herbst 2019 damit rechnen und dann muss es natürlich antragsfähige Projekte geben. Also das heißt, dann hat man irgendwie noch so knapp ein Quartal Zeit, also 3 Monate, in denen man diese Projekte noch beantragen kann. Und was typisch ist für Förderung ist, und das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, dass nicht rückwirkend gefördert werden darf. Also das heißt, es darf nicht ein Projekt, was jetzt bereits in Entwicklung ist, darf dort beantragen, sondern es müssen quasi frische Projekte sein und die müssen diesen Kriterienkatalog, den es zweifelsohne in irgendeiner Form geben wird, erfüllen. Das wird interessant. Also das ist keine einfache Aufgabe, das dann auch so zu gestalten, dass dann auch viele Leute darauf Zugriff haben. Und selbst wenn das Geld da ist, das muss abgerufen werden. Also das ist, wenn man das beantragt, dann muss man auch dafür sorgen, dass am Ende da genug Firmen da sind, die sagen, okay, das
passt. Nichts wäre schlimmer, als wenn der Topf nicht geleert wird, weil dann wird er kleiner im nächsten Jahr.
Ja. Also ich glaube, dass es im ersten Jahr vielleicht nicht so schlimm wird. Tatsächlich im zweiten Jahr, so ein nicht abgerufener Topf verfällt sehr schnell. Also dann sagt man, warum haben wir das eigentlich gemacht? Und wenn ihr das überhaupt nicht in Anspruch nehmt, was sollen wir denn? Dann braucht ihr es wahrscheinlich auch nicht.
Also, ja. Gut, wenn wir gerade beim Game sind, dann bleiben wir doch da auch ein bisschen nah dran. Der Deutsche Computerspielpreis, der wird ja jedes Jahr verliehen, immer im Wechsel in München und in Berlin. Und der hängt auch eigentlich auf der gleichen Ebene. Der wird ja dann eben auch, hängt das Kanzleramt mit drin. Unsere Freundin Doro ist die Schirmherrin und so weiter, die ja auch quasi jetzt da in diesem ganzen Fördertopf mit drin hängt. Und der DCP wird auch 2019 stattfinden und der hatte immer ein kleines Kuriosum. Also da gibt es auch Preisgelder, die staatlich gefördert dann eben bestimmte Projekte auszeichnen und denen Preisgelder übermitteln. Da wurden letztes Jahr, glaube ich, 500.000 ausgeschüttet, 560.000 Euro. Nicht nur an Studentenprojekte, sondern eben halt auch an bereits bestehende, also Widget zum Beispiel wurde bestes deutsches Spiel letztes Jahr, hat irgendwie 110.000 bekommen dafür. Und da gibt es ein kleines Kuriosum, dass in der Vergangenheit immer die Hälfte dieses ausgeschütteten Geldes von der Branche selber, also vom Branchenverband bezahlt wurde. Also die Mitglieder vom Branchenverband zahlen ja quasi Beiträge und irgendwie wird dann die Hälfte dieses Geldes vom Branchenverband selber gezahlt. Also im Endeffekt zahlst du, wenn du ein Gewinner bist dieses Preises, zahlst du einen kleinen Anteil davon sozusagen an dich selbst aus. Und das ist ja eigentlich kurios. Also vielleicht kannst du mir erklären, warum diese Regelung überhaupt existiert hat, warum man sich überhaupt darauf geeinigt hat, 50% selber zu zahlen und nicht einfach zu sagen, dann ist halt die Summe nur 250.000, die ausgeschüttet wird und warum andere Preise das nicht haben. Also beim Deutschen Filmpreis gibt es das zum Beispiel nicht. Da ist allein schon die Spielfilm-Hauptkategorie 250.000 Euro wert und da muss niemand aus der Filmbranche irgendwas zahlen. 2019 gibt es auch laut gameswirtschaft.de einen neuen deutschen Verlagspreis, bei dem 1,5 Millionen Euro an die Buchbranche ausgezahlt wird. Aber der DCP wird weiterhin jetzt trotz dieser neuen Fördersumme von 50 Millionen weiterhin zu 50% vom Branchenverband gezahlt. Warum?
Ehrlicherweise kann ich dir da keine zufriedenstellende Antwort geben. Ich glaube, nach der Antwort suchen viele. Der Preis wurde damals halt beim ersten Mal, ist natürlich einfacher, eine Förderung zu kriegen, die in Anführungszeichen nur 50% sind. Also das heißt, immer wenn du in irgendeiner Form eine Förderung an irgendwas durchsetzen willst, dann ist der Staat immer gerne bereit, irgendwas zuzuschießen, aber der alleinige Träger von irgendetwas zu sein, das ist immer relativ schwer. Also diese 50% Förderung, die sind relativ typisch, weil man dann sagt, ja, wir unterstützen hier nur ein bereits existentes Ding und wir, das ist jetzt nichts, wo der Staat 100% davon trägt. Also rein argumentativ ist sowas immer ein bisschen einfacher unterzubringen.
Aber warum dann nicht einfach die Summe senken, weil es nicht so gut klingt?
Ja.
Oder hat der Game einfach so viel Geld übrig, wo er nicht weiß, wohin damit? Also das...
Ich glaube, dass die
dann ist es ja auch okay.
Ziemlich absparen. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie, der Game schwimmt, soweit ich weiß, nicht im Geld. Vielleicht doch, dann tue ich ihm sehr Unrecht. Es tut mir leid, ihr seid sehr reich und nicht. Ich glaube, die Summe ist groß genug, als dass man sich die doch irgendwo absparen muss. Man muss sagen, dass ein Teil der Summe auch Medialeistungen sind. Also das ist auch nochmal ein bisschen...
Also Anzeigen in der PC Games oder irgendwas oder so, die dann halt quasi gegengerechnet werden, die aber nicht wirklich dieses Geld kosten.
Genau,
wenn man also halt das einfach eine Anzeige weniger hat, ist es natürlich schon was wert, aber das wird oft meistens sehr, sehr hoch angesetzt, sehr hoch gerechnet, ja.
Richtig, man hat da in vielen Fällen, durch Eigenleistung kommt es zustande, also man kann da Arbeitszeit verrechnen, man kann da diverse Dinge kann man damit einrechnen, die nicht Cash sind. Also sowas ist dann auch meistens so definiert, weil man sagt, es gibt einen Eigenanteil und von diesem Eigenanteil müssen so und so viel Prozent auch noch in Cash sein. Also das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt beim FFF irgendwie Förderung beantrage, dann muss ich einen Eigenanteil in der Produktion von 50% bringen. Von diesen 50% brauche ich aber nur in Anführungszeichen 10% in Cash. Also das heißt, das können auch noch andere Sachen sein, die ich da irgendwie einbringe. Ich muss nur nachweisen, dass ich es auch wirklich so, dass diese Summe auch entspricht. Also ja, es werden wahrscheinlich nicht irgendwie tatsächlich effektiv 50% Cash sein, sondern man kann das auch durch die, durch was man ohnehin leistet an Organisationen und so weiter, kann man das machen. Aber ich glaube, in dem Fall geht es tatsächlich um Preisgelder und die dürften relativ sicher Cash sein. Weil Preisgelder in den seltensten Fällen in Medialeistung bezahlt werden. Also schon auch, aber die sind dann oft nur anteilig oder sowas. Ja, und was auch interessant ist, dass der DCP im Jahr 2020 nochmal wandern wird. Er hat es jetzt vom Bundesverkehrsministerium zum Bundesbeauftragten für Digitalisierung, der vorhin erwähnten Dorothee Bär, geschafft. Und das Budget bleibt beim Bundesverkehrsministerium, beziehungsweise beim Bundesverkehrsministerium, auch das deswegen dafür zuständig ist, weil es sich auch irgendwie um digitale Infrastruktur handelt und man sagt, okay, Games sind auch ein Investment in die digitale Infrastruktur und entsprechend ist es dort angesiedelt und das Budget wird von dort verwaltet. Das hat er damals, deswegen hatten wir damals auch den Verkehrsminister, der da immer der Schirmherr war und der es mit eröffnet hat. Jetzt haben wir unsere Digitalministerin, beziehungsweise unsere Bundesbeauftragte für Digitalisierung. Es gibt ja kein Digitalministerium auf Bundesebene, jetzt in Bayern übrigens schon. Und deswegen wird das Ganze dann weiter wandern. Ach ja, genau, es wandert an das Bundespresseamt. Also das heißt, das Bundespresseamt unter der Leitung von Steffen Seibert wird dann die Verleihung des DCP quasi als Schirmherr übernehmen. Das heißt, dass das Ganze noch näher am Kanzleramt ist. Also die Frau Dorothee Bär, die ist auch schon im Kanzleramt angesiedelt als Bundesbeauftragte. Aber mit dem Pressesprecher ist das natürlich noch ein Stückchen näher.
Ja, Steffen Seibert, ich nenne ihn ja liebevoll Rotbäckchen, weil ich ihn nicht mehr nicht als den Typen aus der Anstalt sehen kann. Also ich finde, es ist so fantastisch, wie er den persifliert, denn ich kann ihn nur noch in dieser Persiflage sehen wie heißt er, der Kabarettist von der Anstalt, der ihn so gut nachmacht. Nicht der Uthoff, sondern der andere, ja.
Klaus von Wagner.
Ja, der macht ihn so fantastisch nach. Es gibt so Karikatisten, wenn man die dann sieht, dann kann man nur noch die Karikatur sehen. Und ich kann Steffen Seibert, wenn ich dann ab und zu mal bei Jung und Naiv reinschaue, dann sehe ich immer die Kabarett-Version, weil der ist ja wirklich so. Der ist ja wirklich so mit seinen roten Bäckchen, wenn er dann sich da so rumdruckst. Also den kann ich ja richtig gut leiden, den Typen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, wenn das jetzt da beim Bundespresseamt aufgehängt ist. Aber na gut, wir werden sehen, was das bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, also es ist immer die Frage, wo ist es aufgehängt? Das hat in der Vergangenheit nur so mittel viel ausgemacht. Das ist halt immer, wer ist denn auf dieser Veranstaltung, wenn man jetzt ein bisschen abfällig ist, der Grüß August? Also wer stellt sich da vorne hin und sagt, hallo, vielen Dank, die Branche ist wichtig?
Ich glaube auch nicht, dass Steffen Seibert da jemals auftauchen wird, weil Doro das halt so an sich gerissen hat. Also Doro, Dorothea von Bär. Heißt die auch von?
Nee, das ist keine von.
Die heiratet jetzt den Kabarettisten und dann schließt sich der Kreis.
Oh, um Gottes Willen, dann können wir nie wieder über irgendjemanden reden.
Doro von Wagner, und dann bringt sie ihn mit und er spielt Steffen Seibert. Das wäre doch genial.
Das wäre tatsächlich ein bisschen cooler.
In ihrem LED-Kleid, ich freue mich. Ich freue mich auf den DCP 2019. Aber ich glaube, das wird eine sehr ausgelassene Stimmung dieses Jahr beim DCP. Also wenn dann jetzt mit diesen Fördergeldern, ich glaube, das wird eine sehr gute Veranstaltung. Ich glaube, da wird der ein oder andere Korken geknallt.
Geknorkt,
ja. Oder glaubst du nicht? Also ich glaube, die Stimmung wird recht gut dieses Jahr werden mit diesem neuen Fördertopf für 2019.
Also ja, ich glaube tatsächlich, dass es unmittelbar auf die Stimmung bei der Veranstaltung keine große Auswirkung haben wird, weil man da immer wahrscheinlich noch so ein bisschen sauer sein wird, dass man davon 50% der Zeche noch zahlen muss. Also ich nehme an, dass es wird Sekt sein und kein Champagner, den sie da knacken lassen, weil sie die Rechnung zahlen müssen.
Achtung, ein bisschen Mimimi ist halt immer.
Ha. Ja, schön, ja. Für alle Insider, mal gucken, welchen Preis Mimimi dieses Jahr ablehnt. Nein, das ist einmal passiert und es war ein sehr großer Eklat, aber ich glaube, es hat sich alles zum Besseren gewandelt. Ich glaube, der DCP ist eh immer ein Highlight. Also ich muss auch ehrlich sagen, wie wir da damals nominiert waren und auch gewonnen haben, das war so der beste Abend meines Lebens bis dato.
Kurz zur Erklärung großartig. Für die neuen Zuhörer, du hast früher als Entwickler gearbeitet und ihr habt Shift Happens gemacht. Und es gibt es jetzt übrigens wirklich für die Switch. Du hast es ja immer verneint früher. Ist jetzt tatsächlich rausgekommen, du bist aber nicht mehr Teil dieser Firma.
Ich bin noch Teil der Firma, aber die Firma gibt es so in der Form nicht. Also ja. Es ist kompliziert. Beziehungsstatus ist kompliziert. Ich komme mit den Leuten noch gut aus, die Firma gibt es noch, aber die heißen jetzt Dedelic Entertainment Bavaria und haben dann auch mit Dedelic zusammen die Switch-Version fertig gemacht. Aber ja, dieser Abend ist halt einfach, gerade auch für die Entwickler ist das mega wichtig, weil das ist einfach eine Form der Anerkennung und da wird deine Arbeit wird einfach in einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen. Da sitzen einfach 600 Leute, die klatschen, wenn du darauf gehst und feiern Games und das ist einfach ein gutes Gefühl. Also ich glaube auch aus von der Sicht ist der DCP auch äußerst wichtig, das darf man nicht vergessen. Es geht nicht nur irgendwie um die Gelder, die man da gewinnt und um jetzt irgendwie, dass man da weiß ich nicht, irgendwelchen Leuten hofiert oder so, sondern es ist tatsächlich die direkte Anerkennung der Arbeit an die Entwickler ist halt einfach, die ist wichtig. Und man geht da Abend mit einem gewaltigen Hoch aus diesem Abend raus und ich nehme an, ja, jetzt, wenn man irgendwie 50 Millionen Tacken im Rücken hat, dann ist das nochmal ein bisschen besserer Abend, aber ich nehme an, dass man da auch versuchen wird, dass beim nächsten Mal man nicht mehr 50% von der ganzen Zeche zahlen muss, wobei das dann, glaube ich, wenn man 50 Millionen Euro Förderung bekommen hat, auch schon egal ist. Also ja. dann, ich glaube, da in den sauren Apfel beißt man dann, wenn man sagt, okay, dann kostet uns das halt irgendwie eine Viertelmillion, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja. Gut, dann zum nächsten Thema, das ist jetzt eher ein ungewöhnliches. Die Game Awards stehen an und ich würde es eigentlich auch nicht groß erwähnen. Das ist eigentlich auch oft nur so ein bisschen so wie so eine Werbeveranstaltung. Also wird von Jeff Keighley organisiert, der ehemalige Spielejournalist, der aber sehr eng auch mit der Branche immer so Auftragssachen macht. Also ja, da werden wir auch wieder eine eigene Folge zu haben, weil die Game Awards jedes Jahr so zu einer Institution geworden sind, wo auch neue Releases angekündigt werden. Also da feiert sich die internationale Branche größtenteils selber und ist aber auch immer sehr entertaining anzuschauen, weil eben nicht nur Preise verliehen werden, wollen sich selbst so ein bisschen halt als wichtiger darstellen, als sie sind. Aber es werden halt neue Spiele, ja, ist doch so, aber es werden ja immer neue Spiele angekündigt und es gibt immer irgendwelche lustigen Momente. Also entweder wird irgendwie Kojima auf die Bühne gefeiert und fuck Konami und so, oder es kommt irgendein italienischer Entwickler und zeigt den Stinkefinger in die Kamera. Also irgendwas passiert da immer. Und es gibt sehr amüsante Kategorien auch dabei. Und aber erwähnenswert finde ich, weil bei Game of the Year, die Nominierungen sind jetzt bekannt gegeben worden und da sind erstmal alle üblichen Verdächtigen dabei, wie man sie so kennt. Dann liest man da so schnell drüber und denkt sich, ja, war ja zu erwarten. Also Game of the Year ist nominiert Assassin's Creed Odyssey, God of War, Spider-Man, Monster Hunter und Red Dead Redemption 2. Also jetzt nichts dabei, wo man sagt, warum ist da jetzt das oder das nicht dabei? Das sind eigentlich so die üblichen großen Blockbuster, die da auftauchen. Und dann bleibt das Auge auf einmal hängen an Celeste. Und dann denkt man so, what? Bin ich jetzt schon zur Indie-Kategorie gerutscht? Nein, das kleine Game von Matt Makes Games, also ein wirklich durch und durch Indie-Plattformer im Pixel, in einem ganz groben Pixel-Look und so weiter. Celeste ist als Game of the Year nominiert. Und das finde ich schon echt abgefahren. Es ist eben auch eben bei Indie-Games nominiert, wo dann auch so Sachen wie Dead Cells nominiert sind und so weiter. Aber das hat mich wirklich umgehauen, diese Nominierung. Und bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob es eine Chance haben wird gegen Red Dead Redemption 2 oder gegen God of War. Also ich glaube, das sind so die zwei Favoriten. Es wird von einer Jury mitbestimmt aus 68 Magazinen, darunter auch die GameStar und die GamePro haben auch irgendwie mitgestimmt. Aber es wird vor allem auch vom Publikum mitgestimmt. Und ich glaube, dass da halt einfach entweder God of War oder Red Dead Redemption das Rennen machen wird. Aber Celeste, schon eine ziemlich große Aufmerksamkeit, die auf so ein kleines Spiel dann dadurch geworfen wird. Finde ich cool.
Ja, also diese Nominierungen sind ja oft schon einfach irgendwie, ja. Alles, was ich so in so Lorbeerblätter reinschreiben kann und in meinen Trailer packen kann, ist schon irgendwie genau. Und gerade deswegen sind so Nominierungen, da freut man sich auch einfach drüber als Entwickler, beziehungsweise ich glaube die, also man muss ehrlich sagen, der wirtschaftliche Impact von sowas ist immer so, kann schon sein, dass man da ein bisschen mehr verkauft, aber ich glaube, da geht es tatsächlich mehr so um die Anerkennung und um dieses, oh, guck mal, wir haben was geleistet. Und gerade in der Kategorie einfach mit so einem kleinen, in Anführungszeichen, Liebhaberspiel drin zu sein, das ist natürlich ziemlich beeindruckend. Also,
und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich es immer noch nicht gespielt habe und wir keine Folge dazu hatten. Also Shame on me, das hat jetzt auf jeden Fall den Druck erhöht, gehört jetzt in die Reihe zu Oxenfree. dazu, was ich auch noch nicht gespielt habe. Also ich glaube, ich kann mal eine ganze Woche füllen mit den mit sozusagen Episodes of Shame, mit Spielen, die wir übersehen haben.
Aber
also Celeste gehört auf jeden Fall dazu.
Trotzdem. Also ja. der Clou an den ganzen Episodes of Shame ist, dass du es nicht gespielt hast und trotzdem darüber sprechen musst.
Oh Gott, das wäre ja nein. Nein, ich will es ja auch spielen, so ist es ja nicht. Genau, dann hat es ganz coole Kategorien wie Best Ongoing Game, was ja oft auch so bei klassischen Magazinen auch immer schwierig ist. Also so, auch bei uns als Podcast, wir haben ja unser Format Revisited, weil inzwischen ja so viele Games as a Service existieren, dass so ein Rainbow Six Siege zum Launch ein ganz anderes Spiel ist, als wenn du jetzt drauf guckst. Also da sind auch so Sachen wie Fortnite, was sich jede Woche ja verändert, nominiert. Auch sowas wie No Man's Sky finde ich auch interessant, ja. Dass das jetzt auch wieder quasi renominiert wird, weil sich es inzwischen halt auch wirklich weiterentwickelt hat. Overwatch ist da, glaube ich, seit 8 Jahren nominiert, war schon nominiert, als es noch nicht mal released war. Richtig laut gelacht habe ich bei Best Narrative. Klar, da ist God of War nominiert. Life is Strange 2, das ist ja auch ein narratives Spiel. Bei Marvel Spider-Man, ja okay, es erzählt halt was, aber Red Dead Redemption ist auch klar. Aber Detroit Become Human ist als Best Narrative nominiert. Da konnte ich eigentlich wirklich nur laut lachen. Das ist eine absolute Unverschämtheit, was dieses Spiel da oben verloren hat. Bei bester Narration, no way. Also Entschuldigung, das ist... Das geht einfach gar nicht. Ja. Das ist einfach nur lächerlich, was bei diesem Spiel erzählt wird und was da passiert. Und ist eine absolute Unverschämtheit. Das möchte ich Veto einlegen, bitte.
Darfst du das? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass du gemacht hast, dann deinen Influencer-Status dafür zu nutzen, um das Spiel da rauszukicken und was anderes reinzunehmen. Eine Kategorie, die ich auch ganz cool finde, ist Games for Impact. Das ist halt irgendwie Spiele, die jetzt auch inhaltlich etwas tragender sind und ein Impact haben, ob das jetzt irgendwie ein persönlicher ist oder ob das irgendwie so ein gesellschaftlicher Impact ist. Ich finde es cool, weil da sind Geschichten drin, die jetzt vielleicht nicht irgendwie so typisch sind und die ein bisschen mehr Tiefgang haben und die Leute direkt berührt haben, wo man sagt, okay, klar, ist jetzt vielleicht nicht irgendwie der Entertainment Value oder der AAA Masterpiece wie Red Dead Redemption, aber es ist halt ein Spiel, was die Leute berührt hat und was inhaltlich vielleicht auch ein Thema zur Sprache gebracht hat, was in Games nicht so üblich ist. Also deswegen finde ich das eine sehr, sehr, sehr coole Kategorie und da sind nominiert 1111, Memories Retold, von Digi, Zart und Artman, dann Celeste, Florence von Mountains und Annapurna Interactive, Life is Strange 2, Episode 1 von Dontnod, und Square Enix und The Missing JJ, Macfield and the Island of Memories, was ich selber noch gar nicht gesehen habe. Also das heißt, für mich auch nochmal eine interessante Liste, die ich durchgehen werde, um zu gucken, wie diese Spiele denn sind. Also ich werde mir da auch nochmal ein paar anschauen, weil gerade solche Spiele finde ich immer interessant. Ich mag das Label Serious Games zum Beispiel gar nicht. Ich mag einfach, wenn man Spiele macht, die eine Geschichte gut erzählen und dadurch ihre Wirkung erzielen und nicht die so funktionieren, dass man sagt, ja, wir haben jetzt unbedingt einen ein Serious Game über den Ersten Weltkrieg, sondern ich mache einfach eine gute Geschichte, die in diesem Setting passiert, um das den Leuten näher zu bringen. Das mag ich sehr gerne und deswegen werde ich mir diese Spiele nochmal angucken. Einfach nur, dass ich jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, aber Spiele sind ja nur für die Entertainment, dass man denen sowas auf den Latz knallen kann, weil das sind einfach Spiele, die sowohl spielerisch einfach einen hohen Wert haben, als auch eine Aussage und etwas, was die Leute auch mehr berührt.
Ja, das ist auch meine Lieblingskategorie. Also über 11.11 hatten wir ja gestern erst gesprochen, über Life is Strange. Witzig, beide Titel, Life is Strange 2, auch diese Woche. Also ihr könnt diese zwei Folgen genau diese Woche hören. Celeste ist dort auch nominiert, Florence und The Missing JJ, die habe ich auch alle drei noch nicht. Doch, Florence habe ich gespielt, stimmt. Das war dieses iOS-Spiel, wo man Beziehungen und sowas hat. Doch, das ist auch cool. Da hatten wir keine Folge dazu, aber das ist richtig cool. Dann auch erwähnenswert finde ich noch dieses, Obra Dinn.
Oh ja.
Wie heißt The Return of the Obra Dinn, also das neue Spiel von dem Macher von Papers, Please. Das will ich unbedingt auch noch spielen und das ist nicht nur bei Best Independent nominiert, sondern auch bei Best Art Direction. Und das finde ich super spannend, weil das auf so einem alten, ich weiß nicht, wie nennt man diesen Grafikstil, so wie so ein Amstrad PC, also so ein ganz alter Grafikstil. Aber das
ist 2-Bit, wenn man ehrlich ist. Also es ja. Gibt zwei Farben und die einzelnen Verläufe oder die einzelnen, die Zwischenstufen werden nur über so Muster, über diese, wie heißt das?
So Textart, Ansichtgrafik oder sowas, genau. Richtig. Und das finde ich super spannend, dass das bestehen kann, neben halt so ultra realistisch, auf ultra Realismus gemachte Spiele wie Red Dead Redemption 2. Dass die quasi direkt nebeneinander stehen. God of War und Assassin's Creed gehören ja auch so in diese AAA-Grafik-Monster-Kategorie und dann dazwischen auch noch Octopath Traveler, was ja an sich irgendwie auch bemerkenswert ist, dass man da so eine Bandbreite auch zeigt. Also da hätte ja ruhig auch quasi noch Celeste als Pixel-Art-Game reingepasst. Finde ich spannend. Also von daher bin ich dieses Jahr echt angetan von diesen Nominierungen. Da sind wirklich coole Sachen dabei. Auch VR bekommt endlich mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Astrobot absolut verdient als bestes VR oder AR-Game, also Augmented Reality Game. Beat Saber hat da sicherlich auch gute Gewinnchancen und das wunderbare Moss. Also ich glaube, es entscheidet sich zwischen Astrobot und Moss und vielleicht gewinnt dann deswegen Beat Saber und Tetris-Effekt, was ich gerade auch spiele. Bin sehr gespannt und sehr viel E-Sport und sehr viel so Influencer-Kram ist da auch drin. Also da sind die ganzen anderen klassischen Kategorien, Best Sport, Best Family und so weiter. Aber es gibt einen E-Sport Game Award, es gibt einen E-Sport Player, also Best E-Sport Player, Best E-Sport Team, Best E-Sport Coach, das finde ich auch faszinierend, Best E-Sport Event, Best E-Sport Host, also die Moderatoren und sogar einen Best E-Sport Moment, wo dann ein einzelner Comeback-Win von Triple OT versus Vase in CSGO nominiert ist. Also so ganz spannende Momente, so, keine Ahnung, das Finaltor im WM-Finale, so auf diesem Niveau. Und natürlich gibt es auch wieder den Content Creator of the Year. Und ich weiß, ich bin alt, weil ich kenne nur Ninja davon. Über meine Söhne. Wegen Fortnite. Die anderen vier sagen mir alle nichts.
Ich glaube, den vierten habe ich auch schon mal gehört. Aber ja, ich bin da auch raus aus dem Game. Ich finde es tatsächlich cool, also auch gerade die Kategorie, die du erwähnt hast mit der Art Direction, die finde ich schön, weil das damit auch so ein bisschen adelt, dass man einen anderen Stil macht. Also diese gerade der Return of the Obra Dinn. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich das erste Mal die Screenshots von Lucas Pope gesehen habe, der das da quasi gepostet hat auf Twitter damals. Und ich dachte mir schon, Alter, das ist ja richtig krasser Artstyle. So unique, das ist wirklich aus dieser Bilderflut, die ich da jeden Tag irgendwie auf Twitter habe, ist das so rausgestochen, dass direkt von Anfang an, also vor, ich glaube, ist das 4 Jahre her oder so, oder 3 Jahre, wo er die ersten Bilder gepostet hat, wo ich mir dachte, alter Schwede, also das wird definitiv so ein Hit, den man sofort wieder erkennt. Und ich finde es schön, dass genau sowas auch gewürdigt wird, dass man sagt, ja, es ist eben diese Art Direction, ist jetzt, ob ich jetzt 500 Artists da irgendwie durch die Gegend kommandiere oder ob ich ein Mensch bin, der sich so einen super einzigartigen Stil ausdenkt, das ist die gleiche Kategorie an Qualität. Und das finde ich toll. Also finde ich schön, dass man das da in der Form auch würdigen kann.
Ja, und wir erinnern uns an diesen wunderbaren Moment, als die deutsche Motion Capture Schauspielerin, die eigentlich ja nur für die Videos zuständig war bei Hellblade, die Melanie, ich weiß gerade irgendwas mit Mel, wie heißt sie denn? Du weißt, was ich meine, also die für Hellblade, die ist Sekura, oder?
Hieß sie? Senua.
Senua, genau, Senua gespielt hat. Die hat ja dann die Best Performance auch bei den Video Game Awards gewonnen. Und diese Kategorie finde ich auch immer super, weil Brian Deschard als Connor in Detroit Become Human war wirklich das Beste am ganzen Spiel. Also, dass der da nominiert ist, finde ich auch richtig gut. Kratos ist nominiert, Christopher Judge. Und dann nur eine Frau leider dieses Mal dabei, aber auch verdient Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey. Eine der besten Figuren dieses Jahr, glaube ich, die entwickelt wurden. Melissianti Mahut, auch griechischer Abstammung, die diese Cassandra verkörpert in Assassin's Creed. Die hat, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen. Natürlich ist auch Roger Clark als Arthur Morgan aus Red Dead Redemption nominiert, wobei ich das jetzt nicht so bemerkenswert finde. Und Yuri Lowenthal als Peter Parker in Spider-Man. Also von daher, da geht mein Tipp auf jeden Fall zu Cassandra oder Connor.
Ja.
Gut, also aber ich freue mich drauf. 6. Dezember, sorry, ich wollte dich nicht abhaken, findet in der Nacht vom 6. bis zum 7. Dezember statt und wird auch natürlich bei uns gestreamt. Und witzigerweise übrigens, dass Sony die meisten Nominierungen hat. Und wo findet es statt? Im Microsoft Theater in Los Angeles.
Ja, da wird jemand sauer sein, aber ich nehme an, also man muss ehrlich sagen, auch wenn die quasi erbitterte Erzfeinde sind, so untereinander ja, sind die meistens ziemlich friendly. Also das darf man nicht vergessen, die sind da schon, die Leute kennen sich und so oft wie die Personalkarussell spielen und sich die Leute gegenseitig irgendwie erkannten.
Wir haben ja heute etabliert, dass Microsoft jetzt mehr Exklusivtitel bekommt. Also von daher wird sich das auch wieder drehen. Dann sind sie halt nächstes Mal im Sony-Theater und
ja. Also ich nehme an, da wird es ein, zwei, drei, und ich glaube, das ist ja auch irgendwie was Lustiges, da gibt es ja dann immer so zwei, drei lustige Sticheleien und sowas. Also das sind da durchaus irgendwie witzige Situationen, die bei sowas entstehen. Und gerade, ich glaube, der Veranstaltung traue ich es auch zu, dass er mit dem Thema so ein bisschen entspannter umgeht. Einfach, das ist ja ganz oft so, je nachdem, von wem diese Sachen ausgerichtet werden, ist auch die Stimmung da und ist, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich ein ganz cooler Award, der, sagen wir jetzt mal, vom Renommee her jetzt nicht so wahnsinnig krass ist.
Aber er wächst, glaube ich, ja.
Genau, und ich glaube, deswegen haben diese Awards haben halt irgendwie dann auch die Chance, das ist ja auch so ein bisschen das Problem beim DCP, da identifizieren sich nicht so wahnsinnig viele Leute damit, also die sagen, ja, weiß nicht, kann ich irgendwie nichts mit anfangen, sind irgendwie nur deutsche Games, sind nicht die Spiele, die ich spiele. Ich glaube, das wandelt sich auch sehr stark, aber das ist wirklich wichtig, weil diese Preise sehr stark davon leben, wie ihre Außenwahrnehmung ist und auch man kann sich dann eben auch über diese Außenwahrnehmung seine Relevanz in der Gesellschaft oder in der Spielerschaft quasi auch erarbeiten. Und ich glaube, das haben diese Awards tatsächlich definitiv geschafft.
Genau. Apropos Relevanz, noch ein Hinweis, weil wir jetzt ja sehr viel über die deutsche Spielebranche, über die Förderung, über den DCP und so gesprochen haben. Es ist kein einziges deutsches Entwicklerstudio bei den VGAs nominiert. Nur mal so als Anmerkung. Da ist noch einiges vor uns und vielleicht hilft diese Förderung ja dabei, da auch mal bei den Videogame Awards ein Spiel aus Deutschland, aus deutscher Produktion irgendwie da oben zu sehen. Gerade in dem Indie-Bereich wäre das ja auf jeden Fall möglich, aber da fehlt einfach noch so ein bisschen so dieser Hit. Garant. Sowas wie Celeste aus Deutschland habe ich halt auch noch nicht gesehen.
Ja, ich meine, das sind Spiele, die einfach, ja, die haben eine enorm hohe Qualität. Ja. Und da steckt oft wahnsinnig viel Arbeit drin, was sich hier die Leute manchmal nicht leisten können, das zu machen. Ich glaube, wir hätten durchaus ein paar Spiele, von denen ich glaube, dass sie da reinkommen könnten. Da passt das Timing jetzt vielleicht nicht, aber die definitiv mit der Qualität mithalten können, aber vielleicht tatsächlich nicht mit dem Erfolg und dieser internationalen, mit dem internationalen Gravitas, dass man da irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegt und dann entsprechend dann auch Momentum entwickeln kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade jetzt aber so eine Generation von Entwicklerstudios so den nächsten Schritt geht, die weiter sind, zum Beispiel auch irgendwie, gerade wenn man nach Berlin guckt, da sind einige, wenn ich mir anschaue, irgendwie Curious Expedition oder sowas, von denen erwarte ich noch Minimum 10 Titel,
Maschinenmensch,
die sind wirklich, wirklich, es ist ein saugutes Team und ich glaube, dass die auch eine interessante Strategie haben, wie sie jetzt irgendwie vorangehen werden. Die wollen einen zweiten Teil produzieren, wollen aber auch noch parallel einen anderen Titel produzieren. Also ich glaube, das geht in eine Richtung, wo ich sage, da können wir in Zukunft tatsächlich auch irgendwie drauf zurückgreifen, dass dann die Leute mehr Erfahrung haben und auch bessere Titel produzieren. Das ist oft so, dass bei uns dadurch, wenn der erste Titel floppt oder so, dann ist das Studio halt weg und die machen irgendwas anderes. Und ich glaube, jetzt kommen wir so in den Bereich, wo die Studios zum ersten Mal ihren zweiten, dritten und vierten Titel produzieren können. Mhm. Und da setze ich wirklich drauf. Also ich meine, Papers, Please war irgendwie ein krasser Erstauftakt, aber Luke Pope ist jetzt eben mit seinem zweiten Titel, der Obra Dinn, also Return of the Obra Dinn, da auch mit drin. Ich muss schon sagen, dadurch, dass die Leute länger in irgendwas drin sind, können sie halt auch einfach mehr mit Erfahrung an den Tisch bringen und bessere Spiele machen. Auch der Thomas Was Alone ist auch ein Spiel von jemandem, der aus der AAA-Branche kommt und seitdem auch auf diesen Erfolg aufbaut mit irgendwie Subsurf Circular und diese Geschichten. Das ist einfach nichts, was irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern wo man einfach auf viel Erfahrung und auch auf ein großes Netzwerk zurückgreifen kann. Und das reift bei uns leider jetzt erst dran.
Genau. Also dann drücken wir die Daumen. Through the Darkest of Times wäre zum Beispiel so ein Kandidat für nächstes Jahr für Best Impact. Das kommt ja nächstes Jahr dann hoffentlich auch raus. Also wir drücken die Daumen und vielleicht hilft dieser Fördertopf ja dabei, da bessere Spiele und auch erfolgreichere Spiele zu machen. Gut, das war's mit den News, mit Lin News diese Woche. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Robin.
Aber natürlich sehr, sehr gerne.
Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei Lin News. Macht's gut, ein wunderschönes Wochenende noch und bis bald. Tschüss.
Ciao.